Doktorspezial. Jan und Thies über die 12 besten AC/DC-Songs aller Zeiten.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor mit
Thies Uhlmann
und Jan Müller. Heute geht es um Rockmusik. Die, wie ich finde, beste Rockband oder Bluesband. Es geht um AC/DC. Wir sagen wie?
Also auf dem Dorf, früher haben wir Atze Datze gesagt, auf jeden Fall.
Ja, und jetzt gleich hier eine interessante Information, die gar nicht so viele wissen. Die Band heißt ja überall, also in Deutschland auf dem Dorf heißt sie Atze Datze, in Hamburg hieß sie auch Atze Datze, international heißt sie AC/DC. Aber die Australier sagen Akka Dakka. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht, das ist ja genial.
Ja, hier ein paar Rahmendaten. Ich fange mal an, ne? Also, AC/DC, die objektiv beste Live-Rockband der Welt, wurde 1973 in Sydney in Australien gegründet. Und zwar von den Brüdern Malcolm und Angus Young. Rhythmusgitarre und Solo-Gitarre. Ihre ersten Mitstreiter wurden sehr bald ersetzt. 1974 kam Bon Scott als Sänger dazu. Er starb 1980 und wurde dann durch Brian Johnson ersetzt. Am Bass 1975 bis 77 Mark Evans und seit 1977 Cliff Williams, der 2014 ausgestiegen ist. Beides, sag ich mal, als Bassist, super tolle Bassisten. Am Schlagzeug wären vor allem Phil Rudd zu nennen, 1975 bis 83 und dann ab 1994 immer mal wieder bis 2023, also die meiste Zeit. Und Chris Slade, der spielte 1990 bis 94 und 2015 bis 2020. Angus Young sagte über diesen übrigens, das wäre der beste Musiker gewesen, der jemals bei AC/DC gespielt habe. Ist vielleicht was dran, aber ich finde Phil Rudd trotzdem viel besser. Das mal so die Rahmendaten fürs Personal. Völlig unübersichtlich. Egal. AC/DC kommen dieses Jahr nach Deutschland. Im Mai nach Gelsenkirchen, im Juni nach München und Dresden, im Juli nach Nürnberg und Hannover.
AC/DC, Mann, da kommen die AC/DC, du!
Gehen wir
endlich dahin. Ist die Mauer auf!
Gehen wir da eigentlich hin?
AC/DC in Dresden ist, glaube ich, richtig, richtig super. Ich wollte auch mal zum Dropkick Murphys Konzert nach Dresden fahren. Ich glaube sogar nach Dresden, um einfach zu gucken, wie so 3000 Hooligans aus verschiedenen Fußballvereinen sich so eine Band zusammen angucken.
In Wien und Zürich sind sie ja auch, aber ich glaube auch Dresden ist erstmal am nächsten für uns.
Mutter AC/DC kommt. Ja, servus, die Burm.
Ja, gehen wir dahin jetzt.
Also ich würde es mir wahnsinnig gerne angucken und sowas. Ich habe ja einen langen, also eigentlich habe ich nur noch einen Traum in der Rockmusik, dass ich bei AC/DC ins Vorprogramm reinrutsche, was relativ unwahrscheinlich ist mit der Musik, die ich mache. Und dann hängt man so ein bisschen ab und so.
Tomte Reunion, dann geht's.
Boah, okay, wenn das der Preis ist, dann bin ich bereit, ihn zu bezahlen. Und dann kommt Brian Johnson mir entgegen am Backstage-Gang. Du kennst ja auch diese langen Gänge in der Roten Flora und sowas alles. Und dann geht man an dem vorbei und sagt, bist du nicht der neue Sänger von AC/DC? Und dann wird er so ganz wütend und stampft so mit dem Fuß auf. Ich bin jetzt 42 Jahre und ich bin immer noch der neue Sänger von AC/DC. Schmeiß die Vorband raus. Und nicht so, das würde ich dann, das, den Preis würde ich auch bezahlen.
Ja, ja, also Preis bezahlen, gutes Stichwort auch nochmal, 200 Euro kostet ein Ticket.
Schnapper.
Ja, vielleicht lädt uns ja jemand ein, ne?
Also. Ich wollte gerade noch angeben, wir machen diese Sendung nicht, weil wir Free-Tickets bekommen.
Doch, ich ja.
Wirklich?
Ich, ja.
So hart ist das Leben als Spezialtyp bei Reflektor.
Ich wollte noch ein paar Fakten zu AC/DC nennen. AC/DC haben...
Einen neuen Sänger? Achso, nein.
Ja.
Nee, sag bitte, Entschuldigung.
Nein, bitte. 202 Songs haben sie aufgenommen. Davon nur 3 Cover, also so in etwa. Vielleicht sind es auch 4, ich weiß es nicht. Baby, Please Don't Go von Big Joe Williams. Und School Days von Chuck Berry natürlich. Und das Traditional Bonnie. Und ansonsten alles eigene Lieder. Auch gar nicht so viel eigene Lieder dafür, wie lange es die schon gibt. Ne?
Ist es viel, ist es wenig. Mir ist neulich mal aufgefallen, dass ich eigentlich mal ein paar mehr Songs hätte schreiben können in meinem Leben. Aber kommt halt immer nur, wenn es kommt. Also ich schreibe ja nie irgendwie einfach so, oh, heute ist Montag, da sollte man einen Song schreiben. Sondern ich warte dann mal schon. Aber ich bin so eine Mischung aus neidisch, aber auch so totaler Ehrfurcht vor Leuten, die halt einfach immer schreiben, immer mehr Songs machen und sowas. Von der Gitarre wäre es bei mir, glaube ich, kein Problem. Das mache ich einfach als Hobby nach wie vor. Und aber so Texten, wenn man da einmal angefangen hat mit diesem komischen Segment, in dem ich da rumtexte, ist es natürlich schwierig, da jeden Tag ins Moloch hinabzugehen und sowas, aber toll natürlich.
Wir werden auch die Texte von AC/DC ergründen. Wir machen natürlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder eine Bestenliste. Ich habe gemerkt, es ist unmöglich, die 10 besten AC/DC-Lieder rauszufiltern, denn es gibt so, es gibt eben diese ungefähr 200 Songs.
Und die 4 Coverversionen noch.
Und es gibt so viele tolle AC/DC-Lieder. Und wir dachten uns, AC/DC ist eine Band aus den Commonwealth, Australien, ursprünglich Schotten. Und Menschen aus diesem Verein haben ja mit dem metrischen System nichts am Hut. Und deshalb gibt es von uns hier die Top 12 von AC/DC. Und
da muss man dazu sagen, so ist unsere private Kommunikation. Jan hatte mir das über ein SMS-Streaming-Anbieter hat er mir die Idee geschickt, dass wir natürlich wegen dem metrischen System Top 12 machen. Und da legt man dann sein mobiles Telefon einfach erstmal auf den Wohnzimmertisch und geht 4-mal rum und lacht sich einfach tot. Und schreibt dann zurück natürlich, genial.
Ja, und unsere Charts sind, das ist wichtig hier zu erwähnen, weil liebe Leute, die ihr vielleicht nicht immer Reflektor hört, aber die ihr jetzt Reflektor hört, weil ihr AC/DC-Fans seid.
Viele Grüße.
Ja, viele Grüße, wir lieben euch. Und unsere Charts sind natürlich vollkommen subjektiv. Wir wollen hier nicht provozieren, sondern einfach zum Ausdruck bringen, welche Lieder für uns die wichtigsten 12 AC/DC-Songs sind. Und natürlich war es auch jetzt für uns beide nicht einfach, auf einen Nenner zu kommen, aber wir sind achtsam einander und deshalb ist es uns gelungen. Und weil ich vertraue dir, Thees, und du vertraust mir. Ja. Und ich sage nochmal ganz kurz vorab, bevor wir jetzt zu Platz 12 kommen, ich lernte die Musik von AC/DC 1981 kennen. Da war Back in Black bereits erschienen, Bon Scott war bereits gestorben und für mich war das ein absolutes musikalisches Erweckungserlebnis. Werde ich nachher nochmal ein bisschen genauer erzählen. Das werden wir alles im Laufe dieses Podcasts besprechen. Lass uns anfangen. Thees, bitte übernehmen. Platz 12.
Ohne das metrische System. Bei mir auf Platz 12. Who Made Who. Und genau wie du ist es für mich einfach ein absolutes Kunsterweckungserlebnis. Es begab sich zu der Zeit, als der Dollar das erste Mal so niedrig war, dass westdeutsche Familien sich das leisten konnten, in die USA zu reisen. So auch die Lehrerfamilie Uhlmann. Eine Großtante von mir wohnte in der Nähe von Philadelphia, in dem Bereich Westchester, wo auch der legendäre Bassist Evil Eye Jarrett von der Bloodhound Gang herkommt, einmal irgendwann getroffen. Und ich so, are you from Westchester? Er so, yes. Ich so, my aunt as well. Und er so, yes. War aber ganz nett eigentlich. Also ich habe mich gefreut. Und so, yeah, I was im Knast auch, in Westchester auch. Und das war ganz toll. Wir sind, glaube ich, am 250. Tag des Independence Days in JFK gelandet, Mietauto geholt. Und das war damals noch so aufregend, Mietwagen sich abzuholen. Viele Grüße an die Enterprise Autovermietung in der Friedrichstraße, die ich wirklich ganz, ganz doll gerne mag. Und ich weiß noch, die Uhlmanns holen halt diesen Schlüssel ab für so ein Chevrolet, stellen uns um das Auto rum. Mein Vater tut den Schlüssel ins Schloss und jetzt gehen halt einfach 4 Türen auf. 4 Türen machen so klack und wir haben uns alle angeguckt. Und meine Mutter und mein Vater haben ja nicht so viel miteinander gesprochen. Aber dann hat meine Mutter zu meinem Vater gesagt, mach das nochmal. Also einfach mit 6 Stunden Flug einfach komplett in der Zukunft der Welt angekommen, in Amerika und sowas. Und dann sind wir so durch Amerika, sind wir an Manhattan vorbeigefahren, haben aus irgendeinem Grund dann wirklich noch das Feuerwerk über Manhattan gesehen, sind dann bis Philadelphia gefahren, waren dann bei meiner Großtante. Es war ganz, ganz toll. Ich habe zum ersten Mal Glühwürmchen gesehen, das weiß ich auch noch. Und das war dann eben einfach, wie man sich damals Amerika vorgestellt hat, ne? Riesige Kühlschränke mit riesigen Mayonnaise-Gläsern drin, die es einfach in Deutschland nicht gab. Das fanden mein Bruder und ich total geil. Ich war zum ersten Mal in einer Mall, was man ja auch überhaupt nicht gerafft hat, weil es sowas noch nicht gab. Gott sei Dank wurde diese super Idee dann 20 Jahre später in Deutschland übernommen. Und deswegen legt sich ein wunderschöner Ring von Einkaufszentren rund um diese glamouröse Stadt Berlin. Shoutout an alle guten Planungen in der Innenstadt. Echt gut gemacht. Und dann weiß ich noch, also es gab damals in Deutschland auch noch keine Converse Chucks und sowas. Und dann bin ich in so einen Laden gegangen. Meine Mutter hat mich assistiert. Und dann habe ich gesagt, I want pink Chucks. Und die Verkäuferin guckt mich so an, hat natürlich offensichtlich an meinem Akzent gemerkt, dass ich nicht aus der Bronx komme. Meinte dann so, pink Chucks are just for girls. Und ich so, no, I want pink Chucks. Und dann ist sie kopfschüttelnd weggegangen und so, he wants pink Chucks, hat sie dann ihrer anderen Verkäuferin zugerufen. Ich so, hä, was ist denn hier überhaupt los? Und dann sind so die Tage ins Land da in Philadelphia gegangen und dann, ja, wir gehen heute Abend ins Kino. Wollt ihr mit? Mein Bruder und ich. Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann irgendwie so, dann ging das eben um den Film Maximum Overdrive, auf Deutsch Rear M. Es begann ohne Warnung. Stephen King hat Regie geführt und hat AC/DC gefragt, ob sie Musik dazu machen wollen. Meine Eltern haben das aus irgendeinem Grund erlaubt, wahrscheinlich weil sie ein bisschen Zeit mal ohne uns haben wollten. Der Film war damals ab 16 oder ab 18, 13 oder irgendwie sowas. Die Jungs mögen verstehen, wie es mir ging zu der Zeit. Und dann einfach, ja, man kommt ja in dieses Kino gar nicht rein. Und meine Cousine dann, nee, nee, das geht, wir sind schon 18, dann kannst du damit einfach rein. Und dann so, yeah, sie ist ja my cousins from Germany, it's everything is okay. Dann Popcorn zum ersten Mal in so großen...
In diesen Eimern.
Süß oder salzig?
Gemischt.
Und dann weiß ich noch, so Stephen King wusste man so ein bisschen vielleicht, was das ist, dass das nichts für einen ist, aber dass das deswegen total geil ist. Und es stimmt, ich denke mir das nicht aus, sondern ich weiß es eben einfach noch. Das Licht ging so aus, und ging der Vorhang so auf und dann fing der Film an. Und dann fing dieser Song an. Und ich wusste natürlich nicht, was Atze Datze ist oder Akadaka oder AC/DC. Und ich kannte den Song auch nicht. Und es fing an und es war wirklich einfach eine absolut, für mich als evangelischer Christ normal, aber es war eine absolut spirituelle Situation für mich, weil mein ganzer Körper gemerkt hat, dass da was passiert, was mir ganz, ganz gut gefällt und womit ich mich wahrscheinlich noch lange, lange aufhalten werde, zum Beispiel bis heute einfach so. Und ich weiß eben einfach noch, der Song lief dann so und ich habe zu meinem Bruder geguckt und habe gesagt, was ist das? Und mein Bruder hat gesagt, ich glaube, das ist AC/DC. Und ich so, gibt's das auf Platte? Und er so, ja, Carsten Scholz hat die. Viele Grüße an Carsten Scholz, aber das war so der Dialog. Und dann hat mein Bruder die nach den Sommerferien, hat er die Platte organisiert. Und also das ist für mich wirklich die Sekunde eins, an der ich mich entschlossen habe, mit Besessenheit Musik zu hören und nicht normal Musik zu hören. Der Anfang vom Ende.
Sehr schön erzählt, Thees. Und auf jeden Fall Grund, dieses Stück Who Made Who hier in unseren Charts auf Platz 12 zu platzieren. 1985, war das auch 85? Ja, wird ja 85 gewesen sein, wenn ja. Der Film da im Kino lief, ne? Mit Brian Johnson.
Mit Brian Johnson schon?
Ich hatte das Lied gar nicht so auf dem Zettel, weil ich diesen Film auch damals nicht. Ich habe viele Stephen King-Filme gesehen. Den nicht. Aber es ist natürlich auch ein geiles Lied.
Emilio Estevez spielt damit. Ich glaube, alle Filme, wo der mitspielt, aus den 80ern sind spitzenmäßig. Und was mich daran eben einfach so interessiert, was ich meinte mit dieser Geschichte vom Auto aufschließen am Anfang, ist, dass ich eine der interessantesten Sachen jetzt finde, wo ich der bin, der ich bin, dass man wirklich das so schafft, aktive Trips zurückzunehmen in seiner, also in seiner eigenen Geschichte, aber eben einfach auch in der Geschichte der Welt, ne? Also man ist wirklich, also man konnte Amerika damals nicht glauben. Also natürlich gab es da auch Probleme, Armut, Krankenversicherung und Drugs, Gerechtigkeit, all the way. Aber es war eben einfach noch ein Land, das mehr drauf hatte als Deutschland. So, also einfach so ganz simple Sachen.
Auf jeden Fall. Ich wollte da immer hin als Kind. Ich war und bin ja so großer Donald Duck und Mickey Mouse Fan. Und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, da gibt's Disneyland und Disney World. Beides gab's damals schon. Und in Paris gab's das eben damals noch nicht. Ich habe meine Eltern so penetrant zugelabert mit meiner Piepsstimme. Lass uns doch in die USA fahren. Aber sie haben es nicht gemacht. Ich kam erst 2000. Mit Toko war ich dann das erste Mal da. Und da war ich dann schon fast erwachsen. Aber es war trotzdem noch so ein krasser Flash.
Also ich weiß, das waren eben einfach auch die Zeiten. Da haben wir erstmal Hamburger gegessen, so viel wie es irgendwie ging. Auch von Firmen, die nicht McDonald's heißen. Und so auf diesen Autobahnrasthöfen und sowas haben wir einfach gesagt, ey Papa, kannst du mal ein Foto von uns vor dem Truck machen? Und mein Vater fand die Truck selber so geil, dass er nicht sagt, ja, der Film ist so teuer, das machen wir jetzt nicht, sondern der hat das gemacht. Und so vor Camaros und vor Trans Ams und so.
Ach so, ja, die Lastwagen hatten ja so eine Motorhaube
auf jeden
da.
Fall.
Ah, ja, ja, ja.
Und nur falls sich jemand an den Film nicht so richtig gerade erinnern kann, das ist der Film, wo der Truck einen grünen Kobold vorne als Plastikkühler, riesige Kühlerfigur hat. Vielleicht klingelt das bei einigen.
Ich muss den nochmal gucken. Ich muss den gucken. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich hätte den jetzt vorher gucken müssen. Egal, mache ich dann danach. Jetzt kommen wir zu Platz 11. Das ist ein Song nicht mit Brian Johnson, sondern mit Bon Scott. You Ain't Got a Hold on Me. habe ich hier in unsere Liste eingebracht. Und zwar auch deshalb, weil AC/DC ja oft zu Unrecht als primitiv denunziert werden. Akuter Anlass, dass ich auf dieses Lied gekommen bin. Ich habe jetzt, bevor wir aufgezeichnet haben, auch so ein bisschen rumgefragt im Freundeskreis, was ist denn eigentlich euer Lieblings-AC/DC-Song? Und unser Toko-Manager und unser Obermod Stefan Rath,
oha,
wie aus der Pistole geschossen, übrigens auch Drummer bei den Goldenen Zitronen, sagt, ja, you ain't got a hold on me. Tolles Soul-Stück. Und er hat natürlich recht. Also, ich glaube, so alle, die nicht in Australien leben oder ihr Geld seit jeher für teure Importplatten ausgeben, kennen das Lied von der AC/DC-EP 74 Jailbreak, wo jedes Lied eigentlich in diese Liste gepasst hätte. Aber in Australien war dieser Song Teil des Debüts High Voltage. Ist nämlich total kompliziert. Wenn wir das jetzt anfangen zu erklären, dann dauert es 3 Stunden. Also die Platten gleichen sich nicht. Die ersten drei Platten. Es ist ganz anderes Tracklisting, das AC/DC-Debüt High Voltage, international oder australisch. Genau, also es ist ein Song vom Debütsong aus dem Jahr 1975. Und er zeigt einfach, was für eine wahnsinnig toll spielende Band AC/DC von Anfang an waren.
Ich habe einfach auch nochmal gedacht, beim Kreuz und Quer hören, so, das ist halt einfach der melodischste AC/DC-Refrain aller Zeiten. So, ist halt einfach so eine, fast schon so ein Rolling Stones-Killer-Superhit-Refrain-mäßig und sowas. Habe ich mich sehr, sehr doll darüber gefreut, dass ich ihn dann auch entdeckt habe. Und natürlich ist Stefan Rath dann natürlich auch die allerbeste Referenz, dass man da auf der absolut richtigen Seite ist.
Deshalb ist der Song da drin und der Song ist super und vor allen Dingen so ein bisschen gegen das Klischee, dass alles gleich klingt von AC/DC, ist nicht so.
Ich hatte auf jeden Fall jetzt noch ein paar Interviews geguckt von AC/DC und es bringt mir natürlich einfach auch totalen Spaß, mir sowas anzugucken. Und da ich ja selber auch schon Interviews gegeben habe zum Thema Musik und mir natürlich auch viele Interviews von Mitbewerbern angeguckt habe, die auch Musik machen. Und einfach so Angus Young im Interview oder alle anderen so, ja, wir haben uns mit der neuen Platte selbst erfunden. Und dann sagt man natürlich so, möchte man, dass Bad Religion sich selbst neu erfindet? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es ist ja so ein wahnsinnig, so wenn Bands sagen, wir haben uns mit der neuen Platte neu erfunden, wird das eigentlich schon durchgewunken, weil das ganz, ganz toll ist, wenn man sich selbst neu erfindet. Und Angus Young sagt einfach in so einem Interview, ja, ein AC/DC-Song. Also ich persönlich mag Musik, wo man mit dem Fuß dazu stampfen kann. Also das muss schon mal gegeben sein und dann muss das irgendwie ein bisschen knallen und alle Leute auf der ganzen Welt müssen nach 10 Sekunden sagen, ich glaube, das ist ein Song von AC/DC. Und das fand ich so gut, das hat mir so einen Spaß gebracht, so das zu hören.
Stimmt, ja. Ich gebe dir auch recht, wo ich mich jetzt auch davor beschäftigt habe, mit der Band Musik gehört und Interviews geguckt und Live-Auftritte vor allen Dingen. Das macht halt einfach wahnsinnig gute Laune, diese Band so. Und das ist allein schon Grund dafür, sich damit jetzt auseinanderzusetzen. Ja, Thees, welches Lied haben wir denn unverfrorenerweise auf Platz 10 platziert? Einige Leute werden sich da jetzt, glaube ich, schon aufregen.
Ich glaube, das ist auch irgendwie so richtig ein bisschen gefährlich, aber auch ein bisschen niedlich ist das, wenn so AC/DC-Hardcore-Fans sich aufregen.
Ja.
Dann stampfen die auch mit dem Fuß, dann gehen die zu ihrem Marshall-Kühlschrank und holen dann eine Dose AC/DC-Bier raus und dann sind die so wütend, aber ja, sie hören auch weiter zu, damit sie sich noch mehr aufregen. Viele Grüße an euch.
Ja.
Ich fühle euch. Ich dachte, dass der Song eigentlich eine Coverversion ist von Otto Waalkes. Und dass das Original ist, erst auf dem Heimweg wird's hell. Aber dann habe ich rausbekommen, dass Otto Waalkes eine Coverversion gemacht hat von dem Song.
Genial, wenn man das Cover zuerst kennt. Ich kannte zum Beispiel zuerst das Lied Bar in Bergedorf von der Hamburger Punkband Knallschoten, bevor ich das Original Traditional und von Eric Burdon, den Animals, bekannt gewordene Lied House of the Rising Sun kannte.
Toll.
Ja.
Aber es ist ja auch super, Tainted Love erst zu kennen von Mark Mandel und dann erst später.
Ja, und genau, wie heißt das Original bitte?
Das heißt Highway to Hell. Und ich glaube, das ist ja wirklich für ganz viele Leute der absolute Lieblingssong von AC/DC.
Zum Beispiel für Kolja, unseren Co-Host, den habe ich nämlich auch gefragt, was sein Lieblings-AC/DC-Song ist.
Und das ist er?
Das ist er. Rapper. Highway to Hell.
Hey, sag nochmal einen anderen. Finde ich einfach, okay, hier ist die Geschichte. Ich habe ja diesen Song, der heißt Zum Bleichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf und sowas. Da drin ist die Textzeile. Als meine erste Seite riss, dachte ich, das Ding wäre kaputt. Ich habe so geweint, als wäre sie Asche und Schutt. So, ich habe nicht geweint, so, aber es gab eine Zeit, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, da waren E-Gitarren Mangelware. Und es gab einen Typen aus Hechthausen, der heißt Matthias, und der hatte eine E-Gitarre über. Und die hat er mir geliehen. Und ich so, hä? Wir kennen uns so überhaupt. Der ist ein bisschen älter als ich auch. Und dann hat er mir eine E-Gitarre geliehen. Natürlich ohne Verstärker, weil Verstärker noch größere Mangelware waren. Wir hatten ja nichts. Und dann habe ich halt einfach im Keller wie ein Berserker und die ganze Zeit irgendwie E-Gitarre gespielt. Und da ist irgendwann einfach so eine Saite zerrissen. Und ich habe halt wirklich gedacht, dass die Gitarre jetzt kaputt ist. Und ich wusste nicht, dass man Gitarrensaiten flicken kann. Woher auch? Wir hatten ja kein YouTube, wo man dann beigebracht bekommt, wie man Saiten richtig stimmen kann und ersetzen kann. Viele Grüße an den Gitar-Doc hier in Kreuzberg. Dann habe ich die Gitarre wieder zur Schule gebracht. Der ging auf das gleiche Gymnasium wie ich. Und ich meinte so, in seiner Tasche war die Gitarre. Und meinte ich so, ey, ich habe die Gitarre kaputt gemacht. Und er so, was? Und ich so, die Gitarre ist kaputt. Und dann macht er die so auf und sieht halt, dass die eine Seite gerissen ist. Und er so, oh, du bist so ein Idiot. Und dann hat er auf dem Schulhof einfach einen Knoten hinten in den Pömpel da reingemacht und wieder neu aufgezogen. Und ich war halt so, also die erste Furcht war, dass der halt ganz böse ist auf mich, weil ich den auch total verehrt habe und sowas. Und dann die nächste Sache war eben diese Beruhigung, dass ich das nicht kaputt gemacht habe und ich habe in meinem Leben schon echt ganz schön viele Sachen kaputt gemacht. Jetzt habe ich einen Sennheiser-Kopfhörer, ne? 350 Euro habe ich einmal benutzt im Fitnessstudio, ja. Ist mir Schweißtropfen rein, also wirklich, also ich schwitze schon wie ein Schwein, muss man sagen. Mhm. So, und der war aber ein bisschen nass. Mhm. Kaputt. Einfach kaputt. Ich habe gedacht, Akku kaputt oder hier das kaputt. Nee, mein Schweiß ist offensichtlich so toxisch, dass ich gleich einen Sennheiser-Kopfhörer durchgeätzt habe und sowas. Das ist verrückt. Und die Gitarre habe ich aber nicht kaputt gemacht. Und das war ganz schön für mich. Und dann meinte er so, ja, soll ich dir eigentlich mal was beibringen? Weil ich wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur das Peter Gunn-Thema gespielt habe. Und meinte ich so, ja, kannst du mir Highway to Hell beibringen? So, und dann hat er mir das beibringen. Dann durfte ich mit dem Fahrrad nach 1000 fahren, habe ihn besucht. Und dann hat er mir auf der nicht kaputten Gitarre, hat er mir einfach Highway to Hell gezeigt. Und das ist natürlich ganz toll für einen 14-jährigen Jungen, wenn er einen großen Kumpel hat, der ihm eine Gitarre leiht und ihm dann sogar noch Highway to Hell beibringt und sowas. Ne? Und das ist muss bei AC/DC muss ich immer an Matthias denken. Der hat dann hat in Zürich noch E-Gitarre studiert, hat dann bei Lotto King Karl auch in der Band gespielt. Viele Grüße von hier aus. Und lebt leider nicht mehr, aber irgendwie ist es auch, dass auch Menschen durch diese Geschichten weiterleben, die es gibt und sowas. Und jetzt gerade beim AC/DC hören, muss ich die ganze Zeit auch an Matthias denken, der wirklich einfach ein bizarr guter Gitarrist, auch einfach auf dem Dorf, der die Moves von Angus Young auch drauf hatte. Er hatte auch O-Beine wie Angus Young und konnte... total super und deswegen für mich auf Platz 10 mein erstes beigebrachtes Riff von AC/DC Highway to Hell von Matthias und sowas. Long may you run.
Schon wieder so eine schöne Geschichte. Alle Achtung. Ich meine, der Song Highway to Hell, gut, weil wir hier so Musiknerds sind, deshalb, ja, manche meinen, er gehört auf Platz 1. Wir dachten, das ist echt abgenudelt, der Song. Der ist auch, wird auch da noch bemerkt, wenn er auf Platz 10 ist. Ich bin ja kein Fan von Wortspielen, aber Highway to Hell ist echt ein gutes Wortspiel. Leider, was Bon Scott, den Sänger, den zweiten Sänger von AC/DC, nicht der erste war schnell weg, aber Bon Scott, ja. Der erste richtige Sänger von AC/DC. Leider sehr authentisch, dieses Wortspiel. Wenige Monate später war er tot. Ich zitiere mal kurz. Hey Satan, paying my dues, playing in a rock band. Hey Mama, look at me. I'm on the way to the promised land. Also das hat mich schon beeindruckt mit meinem ersten Schulenglisch. Und woran Bon Scott starb, es wird ja immer kolportiert, er sei an seinem erbrochenen gestorben. Auch das hat mich tatsächlich beeindruckt. Ja. Und vermutlich ist das Unfug. Die offizielle Todesursache wurde mit Alkoholvergiftung bzw. Unfall angegeben. Von manchen wird auch Erfrieren oder eine Überdosis Heroin vermutet. Also er saß da irgendwie im Auto beim Kumpel nach so einer Zechtour. Ja.
Es war ein Renault R4.
Auch genial. Für den größten Rocksänger aller Zeiten.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was man sich einfach so, binomische Formeln nie behalten, aber dass Bon Scott R4 gefahren ist, das weiß der Ullmann noch. Hirni. Ich habe über das Lied auch ein bisschen recherchiert und dann wurde einfach gesagt, oder Bon Scott, ja, warum hast du den Song geschrieben? Einfach so, also das war australische Touren. Highway to Hell, also es ist ein Toursong und kann mir vorstellen, dass das Tour in Australien wesentlich härter ist, aufgrund der Distanzen und auch vom Wetter, als das vielleicht in Nordrhein-Westfalen ist. Und ich hatte so den O-Ton, hatte ich so gut von Bon Scott. Ja, du fährst einfach 20 Stunden Auto und was bleibt dir denn übrig, außer dir einen runterzuholen und Karten zu spielen? Und da habe ich vielleicht auch fast eine leichte Nachfrage an euer Tourleben bei Tokotronic. Geht's da auch viel um Masturbation und Kartenspielen? Und wenn ja, welches Kartenspiel?
Masturbation nicht, Kartenspiel ja, so ein Insektenquartett oder sowas.
Wow, okay.
Aber diese anderen Kartenspiel kann keiner von uns. Keiner bei Tokotronic kann Skat spielen.
Und Rick als Amerikaner fragt er ab und zu mal so alle 2-3 Jahre nach, ob jemand pokern will? Texas Hold'em, nee. All in? Nee. Und gleich die Gage dann?
Nein, okay. Nein. Nee, ist nicht bei uns, ist nicht üblich. Zu Bon Scott nochmal. Ich meine, das war, glaube ich, er war ja 9 Jahre älter als Angus Young, 7 Jahre älter als Malcolm Young, 46 geboren. Angus Young 1955, Malcolm 1953. Bon Scott verließ die Schule als 15-Jähriger, schlug sich mit verschiedenen Jobs durch, als Postbote, LKW-Fahrer, Barkeeper. Und ich finde, wenn man sich diese Interviews anguckt mit ihm, ist ein unfassbar lustiger Typ, habe ich das Gefühl, totaler Hallodri natürlich
Schalk
auch.
Schalk im Nacken.
Der war auch immer verschwunden dann auf den Tourneen und weil er einfach so...
Mal links rum, mal rechts rum, ja. Plötzlich ist der Bus weg.
und beeindruckend. Für mich nicht dechiffrierbar, was das für eine krasse Stimme ist, das ist ja jetzt nicht so... macho-mäßig oder so, sondern so extrem soulful, wie der singt. Also es klingt nicht schwarz, nicht weiß, es klingt einfach wie Bon Scott, ne?
Es ist, ich weiß nicht, ob wir später noch auf den Gesang von den beiden fantastischen Sängern eingehen sollen oder ob wir das jetzt gleich verhandeln sollen.
Lass es jetzt gleich tun.
Okay, pass auf. Also, geilste Geschichte von Brian Johnson ist für mich immer noch, also werden wir wahrscheinlich häufiger sagen, so ein paar YouTube-Dinge habe ich weggebrettert jetzt über AC/DC. Einfach vor 10 Jahren Olympiastadion München. Die rauchen halt die ganze Zeit. Also jeder aus der Welt hat halt eine Zigarette. Als ob das so 82 ist. Ja, die neue Camel ist ja gut für die Gesundheit.
Starke Raucher.
Ja. Einfach, ja, 75.000 Leute beim Konzert. Ja, erstmal bin ein bisschen aufgeregt. Lass erstmal eine zusammen rauchen. Das finde ich ganz gut. Mein Freund Tobias Kuhn, der hat ja mal in meiner Band mitgespielt. Und es gab mal eine Zeit, in der ich auch noch geraucht habe. So, ich rauche so. Und Tobias guckt mich von der Seite an und nickt so mit dem Kopf wie Eltern so. Na, dann wollen wir mal sehen, ob du später singen kannst. So, ich so, Mann, hör auf, mich so vorsichtig anzugucken. So. Und bei uns waren nicht 75.000 Leute auf dem Konzert, sondern vielleicht maximal 750. Und dann auf der Bühne, ne, wenn ich so ein bisschen einmal gekriegt habe, ne, ich habe wirklich noch nie ein Konzert abgesagt wegen Stimme im Eimer und sowas, dann hat er immer so rübergeguckt und gesagt, ich hab's dir gesagt, hättest du mal vorhin nicht geraucht. Was einen natürlich auf der Bühne mega unter Stress setzt und sowas. Total lustige Psychofolter auf jeden Fall. Und dann habe ich eben einfach so gedacht, so von wegen so AC/DC, rauche das mal. Also in der Stunde geht's los, lass erst mal eine rauchen. Und Brian Johnson hat mal gesagt, über die Vorbands von AC/DC. Er meint so, ich hab keine Ahnung. Man spielt irgendwo im Stadion, dann sind da irgendwelche Vorbands, die rechnen mit einer großen Karriere und der Sänger der Vorband läuft den ganzen Tag den Backstage-Gang rauf und runter und singt sich ein. Es bringt nichts, die Vorband wird heiser und 3 Jahre später gibt's sie nicht mehr. Halte ich doch einfach an AC/DC. Ich habe mich noch nie eingesungen. Und das ist halt einfach bizarr. Also ich könnte das versuchen, ein bisschen zu imitieren, wie Brian Johnston oder Bon Scott singen. Also A, könnte ich's nicht. Und wenn ich's ungefähr hinbekommen würde, wäre ich, glaube ich, wirklich nach 3 Songs einfach heiser. Also wirklich einfach.
Vor allen Dingen der Brian Johnson-Stil, ne?
Auf jeden Fall, aber Bon Scott ist auch total irre, wie die da, also das muss eine natürliche Begabung sein, dass die beide was irgendwie im Hals haben, was die so klingen lässt. Ne? Unser Freund Mille wird ja auch nie heiser, obwohl der ordentlich am Rumgrölen ist und sowas. Aber das ist für mich im Endeffekt, ist es total faszinierend, weil das ist nicht irgendwie so Death Metal, ja, hier ist meine Taktik.
Und sag mal, akzeptieren wir Brian Johnson oder sagen wir nein, nur Bon Scott?
Also als ich noch vorhin Spießer war, habe ich gesagt, kein Star Wars nach 1977 und kein AC/DC mit Brian Johnson. Aber habe jetzt einfach viel nochmal gehört und muss ich sagen, dass meine Einstellung auch ein bisschen peinlich ist und sowas. Es ist dieses alte Phänomen, dass man frühere Platten häufig geiler findet, aber die Stimme von also ich habe zum Beispiel die Sache aus diesem River Plate Stadion in Argentinien mir nochmal angehört und sowas. Das ist halt einfach eine ganz, ganz tolle Band von Männern über 80, die klingen wie 25-Jährige mit einem total außergewöhnlichen Soul- und Blues-Sänger und sowas.
Ja, das stimmt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, keine Sorge, wenn ihr Brian Johnson liebt. Es kommen noch ein paar Brian Johnson-Songs in unserer besten Liste. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Platz 9 und das ist ein Song, der von Bon Scott gesungen wurde, Whole Lotta Rosie. Vom Album Let There Be Rock aus dem Jahr 1977 das Lied. Ein Live-Evergreen von AC/DC. Ein Wahnsinns-Riff, wie ich finde. Das ist immer so schwer, das jetzt zu beschreiben, was so gut da dran ist. Man muss es eigentlich hören, aber wir probieren es trotzdem. Genau. Danke. Damit ist alles gesagt. Und ich wollte jetzt mal anhand dieses Liedes auch mal so über die Lyrics sprechen. Ich meine, als Kind wusste ich nicht, wovon die singen, außer dass es ein Lied gibt, wo sie über die TNT singen, den Sprengstoff. Whole Lotta Rosie ist ein Lied über eine schwergewichtige Frau, aber ich würde behaupten, das ist nicht sexistisch, ist es im Kern. Das ist auch nicht so verächtlich, so wie dieses bescheuerte, fiese Lied Elke von den Ärzten, sondern das ist ein Song mit Respekt und Achtung. Bon Scott, ich glaube, man kann schon sagen, ohne ihn zu nahe zu treten, das war halt so ein Sextyp und er hat mit dieser Rosi wohl wirklich eine Nacht verbracht.
Guten Tag, mein Name ist Bon Scott, ich bin mehr so der Sextyp.
Er hat mit dieser Rosi wohl wirklich eine Nacht verbracht in Tasmanien und ja, das ist irgendwie, ist mir jetzt nicht so nahe, diese Art von Lyrics, aber es passt irgendwie zum Riff, ne?
Also rummachen in Tasmanien ist auf jeden Fall eine Sache, die total anstrebenswert ist. Einfach wegen dem Namen halt. Ich war im Urlaub in Tasmanien. Ich muss das sagen, finde ich ganz genau. Viel drüber geredet, Empowerment hier und Sichtbarkeit da. Und AC/DC haben vor 2000 Jahren einen Song darüber gemacht, wie man Sex mit einer Person hat, die nicht traditionell als schön gelesen ist und dass das eine super unterhaltsame, witzige Nacht war und sowas. Also O-Ton von Bon Scott ist auch irgendwie, ich bin morgens aufgewacht, war noch festgebunden und die Frau hat gesagt, jetzt habe ich mit 29 berühmten Menschen Sex gehabt in diesem Monat. Was natürlich ein Hammersatz ist. Die Frage ist, wie viele berühmte Leute sind denn in dem Monat in Tasmanien vorbeigekommen? Oder was muss man machen, um in Tasmanien berühmte Person zu sein? Nee, ich finde das auch. Also
ja. Ich komme jetzt nochmal mit Nerdwissen zum Album 77, Let's There Be Rock. Was heißt Nerdwissen? Also jeder AC/DC-Fan weiß das, aber für alle anderen jetzt, das AC/DC-Logo, für mich war das wahnsinnig wichtig. Dieses Logo, diese tollen Buchstaben mit dem Blitz in der Mitte. Das beim Album Let's There Be Rock, und zwar nur bei der internationalen Version, wiederum nicht bei der australischen Version, also wir sind immer noch bei diesen verschiedenen Versionen von Platten. Das Tracklisting war schon gleich, aber es gab noch unterschiedliche Cover. Und bei der internationalen Version war zum ersten Mal dieses AC/DC-Logo verwendet worden. Beim Nachfolgealbum Power Age übrigens ein underratedes Superalbum, auch von uns underrated jetzt leider, egal. Da wurde noch ein letztes Mal mit einem anderen Logo experimentiert und ich weiß noch, wie ich dieses Logo, ich habe das wirklich überall raufgekritzelt, auf Schultische, in alle Hefte, mit dem Edding auf dem Unterarm und das, ich wollte einfach nochmal kurz auf diesen optischen Aspekt zu sprechen kommen. Das sah ja auch alles wahnsinnig gut aus, die Plattencover und alles. Hat das für dich auch eine Rolle gespielt?
Also ich habe auf jeden Fall auch überall AC/DC hingekritzelt. Creator, Bad Religion habe ich auch gekritzelt. Was habe ich noch gekritzelt? Slayer habe ich natürlich viel gekritzelt auch. Gab auch mal ein kleines politisches Gespräch mit einem Lehrer, dem der Tisch egal war, aber er hat sich über die Form des S's bei Slayer gewundert. Da musste ich aber erklären, dass das ganz normale Heavy-Metal-Freaks sind. Dass das nichts Verherrlichendes ist.
Oh ja, es war natürlich auch bei Kiss ein Problem.
Ja, wir rufen jetzt unseren Telefonjoker Oliver Polak an. Nein, er ist gerade nicht erreichbar, aber viele Grüße. Es ist so, dass auf der ganzen Welt das Kiss-Logo mit zwei S von der SS geschrieben wird, aber in Deutschland ist es verboten. Deswegen haben wir hier ein anderes S auf den Kiss-Platten. Ist das so?
Das ist so, genau. Aber genau. Gene Simmons und Paul Stanley von Kiss sind beide amerikanische Juden. Das entbindet sie vielleicht nicht davon, sich geschmacklose Witze zu verkneifen, aber es ist halt einfach auch, genau wie das AC/DC-Logo, es ist halt einfach wahnsinnig iconic. Gutes Design.
Total. Ja. Was mir bei Whole Lotta Rosie noch aufgefallen ist, so, dass, wenn ich über Musik nachdenke, ist es bei Whole Lotta Rosie, also ich kenne offensichtlich Songs, die BPM-mäßig, also Beats per Minute, wie häufig man während einer Minute auf die Snare Drum haut. Ich kenne bestimmt Songs, die schneller sind, zum Beispiel von der Popband Napalm Death oder irgendwie sowas. Aber für mein Gefühl des sensitiven Hörens ist Whole Lotta Rosie einfach einer der schnellsten Songs der Welt. Das liegt an der Technik, wie das gespielt wird. Und man kann das irgendwie spüren, dass die im Proberaum gesagt haben, okay, der Song ist fast da. Und dann gucken sie den Schlagzeuger an, aber du musst schneller spielen. Und der Schlagzeuger sagt, das geht nicht schneller. Und die so, das ist uns egal, du musst es schneller spielen. Und sagt er, okay, ich denk mal nach und ich übe noch mal zwei Tage und dann treffen wir uns wieder. Und dann hat er das geschafft. Das ist halt, es ist nicht gehetzt, es ist einfach mit absoluter Konsequenz brachial schnell runtergespielt. Und dadurch klingt das auch gefährlich und leidenschaftlich und Amore in Tasmanien mäßig. Und das ist wirklich einfach, dieser Song bricht über einen herein wie so eine Lustwelle. Also die pure Freude an der harten Existenz und die Freude über einen geilen Abend in Tasmanien.
Wenn das dann losbrettert, ne? Es wird ja so angedeutet, und dann brettert es irgendwann los. Es ist das irre. Nicht so schnell ist Platz 8, aber der Name fiel schon. Einfach ein wahnsinnig wichtiges Lied, was man wie so viele auch auf Platz 1 packen könnte. Aber bei uns ist es jetzt auf Platz 8. Also viele Lieder könnten auf Platz 1 sein. Es ist nicht Walk All Over You, es ist nicht Jailbreak, es ist nicht Squealer, es ist nicht Soul Stripper. Es ist TNT. Und meine Beziehung zu TNT war so, es war 1981, ich war in der 5. Klasse, gerade Schule gewechselt von der Grundschule zur Orientierungsstufe der Heinrich-Hertz-Schule in Hamburg und dort freundete ich mich mit einem Jungen an, Martin Bartor hieß der, vielleicht hört er das ja, er sei gegrüßt, der kam aus viel weniger bürgerlichen Verhältnissen als ich und nach der Schule ging der in einen Hort. Das war ja damals noch nicht so, wie es heute ist. Eigentlich in meinem Umfeld gingen die Kinder dann die meisten nach Hause, ich auch so, ne? Und da stand dann das Essen auf dem Tisch. So. Aber er ging in einen Hort und manchmal besuchte ich ihn dort auch. Und die hatten da so einen kleinen Übungsraum. Und Martin war total musikalisch. Er spielte Schlagzeug. Und als ich ihn einmal in dem Hort besuchte, hörten wir da über diese Art PA oder Gitarrenverstärker, weiß ich nicht, hat er dann eben AC/DC angemacht. Und zwar den Song TNT. Und das war bis dato und vielleicht auch echt für alle Zeiten, wenn man vielleicht von ein paar klassischen Konzerten absieht, mein heftigstes musikalisches Erlebnis. Das war einfach Es war so krass, die Lautstärke, der Sound und ja, das war TNT. So, und dann wusste ich ja, TNT ist ein Sprengstoff und so.
Das reicht.
TNT and Dynamite heißt es ja im Refrain. Und ja, das ist vom Album High Voltage von 1976. Für die Australier, also vom Debüt, für die Australier wiederum vom Album TNT. Nee, warte mal, High Voltage 75, oder? Und TNT 76. Nee, High Voltage Europa, Welt 76. Genau. High Voltage Australien 75. Album TNT, glaube ich, auch von 75. Das Album TNT gibt es ja gar nicht in Europa. Diese Verwirrung ist, macht mich fertig. Und die dann hier noch vermitteln zu müssen. Egal. Das Lied ist der Wahnsinn, oder?
Das Lied ist der Wahnsinn. Aus mehreren Gründen. Was ich vorhin meinte, dass ich so gerne über Sachen nachdenke. So, du kennst es bestimmt auch, du bist auf Tour, triffst deine Freunde und sowas alles. Was machen die Kids? Dadadada. Ja, hat angefangen, Gitarre zu spielen. Und dann sage ich immer, Gitarre oder Ukulele? Und dann so, ja, nee, will unbedingt Gitarre spielen. Wie alt? 7. Ich, Finger zu klein. Erst Ukulele, kannst du auch alles drauf spielen. Bringt auch Bock. Gitarre erst mit 12 oder 13, weil wenn das nicht klappt mit den Fingern, verlierst du die Lust, hast du keinen Bock mehr, verstaubt das Ding in der Ecke, landet bei eBay Kleinanzeigen. Mein Manager Danny Simons kauft das dann ab und freut sich, dass er einen guten Deal gemacht hat. Absolute Wahrheit. Nein, und so, was mir so aufgefallen ist, jetzt gerade habe ich Luftgitarre gespielt, auch in so diesem Lied TNT. Ich war dann irgendwie so 14 und ich hatte schon Bock, Gitarre zu spielen und ich habe auch sehr, sehr viel geübt. Aber die Band AC/DC macht einem das auch sehr einfach, da erstmal reinzukommen. Also es ist nicht unleistbar, AC/DC-Songs nachzuspielen und sich als dritter Gitarrist zu fühlen. Zumindest in deinem Jugendzimmer zum Kassettenrekorder oder zur Schallplatte und sowas. Und das ist irgendwie ganz toll. Ne? Das ist eben einfach auch gesagt, hier kannst du mitmachen. Es ist relativ klar strukturiert. Aber man kann es gut hören.
So? Das ging mir ganz anders, muss ich mal sagen. Mir ging das ganz anders. Vielleicht auch, weil ich so klein war. Ich meine, 81, da war ich 10. Und dieser Martin Bartow, ja, mein Freund, der war musikalisch total fit. Das waren so alles Übermenschen, AC/DC. Der sagte mir auch, ja, das ist hier der beste Schlagzeuger der Welt. und dann Kiss. Ich meine, die sahen ja auch aus wie Superhelden. So, das, was du gerade beschreibst, finde ich total schön, dass dir das bei AC/DC so ging. Das ging mir dann erst bei Punk so, bei Kotzbrocken und Oberste Heeresleitung und solchen Bands. Da dachte ich, ah ja, das kriegt man hin.
Ach so, nee, bei mir ist das dann ja wirklich die Zeit nach dem Konfirmandenunterricht mit den ersten paar Gitarrenstunden, wo ich dann sozusagen einfach so, ah, das könnte ein G sein, dann ist das wohl ein A und die schaffen das sogar ein D-Dur eins zu bringen, ohne dass man Depressionen bekommt. Und das war irgendwie geil, ne? Und dann eben einfach, dass man da sich auch plötzlich an so erwachsene Australier emotional dranhängen kann. Ich kenne das natürlich, die letzten Momente der Kindheit oder wo man schon an der Adoleszenz riechen kann. Da habe ich natürlich auch tausende Geschichten in meinem Kopf, wo ich das auch habe. Ich habe das zum Beispiel, ich bin mal mit meinem Vater durch die Spitaler Straße gegangen, als es das Elektronikkaufhaus Brinkmann noch gab.
Und da, oh, Brinkmann.
Brinkmann, da war die Welt noch in Ordnung. Und ich meine das so. Und da gab es damals ja auch Schallplatten zu kaufen und da war eben das Plattencover von Iron Maiden Killers, wo Eddie, das Bandmaskottchen, mit einem blutigen Beil steht. Also das Geschäft gibt's nicht mehr. Wir könnten da jetzt hinfahren. Ich würde euch zeigen, wo das ist. Und ich könnte euch sagen, dass die Platte unten rechts im Schaufenster gewesen. Und ich stand davor einfach nicht so, hä? So, weil das halt einfach viel zu doll war für mein Gehirn.
Plattencover, ein schöner Einwurf, weil ich hatte dann irgendwie, ich glaube, ich habe mir das gekauft, ich weiß nicht mehr, das Album High Voltage in der europäischen Version. Und dieses Cover, auf dem Cover steht Angus Young mit Augenringen und schmutzigen Socken und ein Blitz schießt so quer rüber. Dazu noch dieser schöne alte AC/DC-Schriftzug, so das High Voltage, auch mit Blitzen drumherum. Und hinten diese gefakten Briefe. Ich glaube, ich konnte die damals noch nicht lesen. Das ist auch total witzig, wenn man das liest, irgendwie, wie schlecht die sich alle benehmen von der Band. Und man könnte einen ganzen Podcast darüber machen, über diese Label, wo das rauskam, in Australien bei Albert Records, was ein Independent-Label war. Und international dann bei Atlantic Records, was auch ursprünglich ein Indie-Label war. Ich glaube, damals dann irgendwann dann gekauft von Warner. Ich weiß nicht, aber ganz interessante Geschichte. Das hat ja auch ein migrantischer Amerikaner Ahmet Ertegun gegründet. Und solche Musik wie die von AC/DC, die war schon irgendwie auch, obwohl das heute so das Mainstreamigste ist was der Welt, war das irgendwie auch undergroundig auf eine Art, ne?
Das kann ich mir gut vorstellen, weil, was habe ich jetzt da auch gelesen, dass man nicht wusste, wie man die vermarkten soll, weil offensichtlich waren es keine Punks, weil sie ihre Instrumente beherrschten und keine Iros hatten, aber Blues war es eben auch nicht, ne? Sondern es war irgendwas dazwischen, es war definitiv kein Heavy Metal. Das ist schon dann eben das Interessante, ne? Wie kommen so australische Buben auf die Idee, eine Band zu gründen, über die wir 50 Jahre später immer noch sprechen?
Und rätseln. Okay, Thees, das Gespräch läuft gut. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier mal eine kurze Pause und machen dann gleich weiter mit Teil 2. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Teil 2 ist auch schon online. Den könnt ihr direkt danach anbingen. Und wir sagen an dieser Stelle kurz bis gleich und tschüss. Euer Jan Müller und
Thees Uhlmann.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schön, naja, scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset der Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.